ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck. Schön, dass Sie dabei sind. Vor dem Berliner Landgericht ist heute ein Palliativarzt wegen 15-fachen Mordes von schwerkranken Patienten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Mit anschließender Sicherungsverwahrung und lebenslangem Berufsverbot. Nach fast einjährigem Prozess hatte der 41-jährige Arzt die Mehrzahl der Tötungen erst vor wenigen Tagen im Prozess eingeräumt. Aus dem Berliner Landgericht berichtet Ulf Morling.
Der Angeklagte ist ein Serienmörder, sagt die Vorsitzende Richterin wörtlich über den 41-jährigen Palliativarzt. Über 2 Stunden lang begründete sie die Verurteilung wegen 15-fachen Mordes für den angeklagten Arzt. Die Beweislage sei erdrückend gewesen. Es sei unfassbar, die 15 Palliativpatienten in der ambulanten Pflege bei sich zu Hause hätten sich dem angeklagten Arzt anvertraut, Hilfe erbeten und seien vom Angeklagten ermordet worden mit Injektionen von verschiedenen Medikamenten. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Zur Motivation hat die Kammer festgestellt, dass der Angeklagte aus eigennützigen Motiven heraus gehandelt habe. Es habe sich nicht etwa um Mitleidstaten gehandelt. Es sei auch keine Sterbehilfe gewesen, wie er selbst gesagt habe, sondern der Angeklagte habe seine Selbstunsicherheit aufwerten wollen und habe Allmachtsfantasien verspürt. Er habe sich mit den Taten als Herr über Leben und Tod aufgespielt und deshalb wurde hier auch die Höchststrafe verhängt.
Wegen der besonderen Schwere der Schuld darf nicht schon nach 15 Jahren lebenslanger Haft überprüft werden, ob die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Angehörige der mit Injektionen von Medikamenten getöteten 25- bis 94-jährigen Patienten waren im Prozess als Nebenkläger aufgetreten. Teils unter Tränen und emotional sichtlich betroffen verfolgten sie den fast einjährigen Prozess. In einigen Fällen soll der Palliativarzt gewartet haben, bis pflegende Angehörige nicht anwesend waren in der Wohnung des Opfers, wie unter Umständen beim ersten angeklagten Fall einer 25-Jährigen, die unter anderem von ihrer Mutter betreut wurde, die von Beginn an am natürlichen Tod ihrer Tochter Zweifel hatte. Der angeklagte Arzt hatte erst am Ende des Prozesses ein weitgehendes Geständnis abgelegt und sich bei den Angehörigen der Opfer und Kollegen entschuldigt. Er habe unter anderem Leid verhindern wollen. Gegen das Urteil kündigte sein Verteidiger Christoph Stoll Revision an.
Es ist falsch in dem Bild, was es von der Person unseres Mandanten zeichnet, und es ist aber auch falsch, was seine Handlungsmotive betrifft, was gezeichnet wird.
Wegen 76 weiterer Fälle verstorbener Patienten wird gegen den Angeklagten in Berlin ermittelt.
Ulf Morling war das zu einem der spektakulärsten Mordprozesse der letzten Jahre in der Region. So, und nun zu erfreulicheren Nachrichten von heute. Endlich Ferien. Auch in Brandenburg. Aber eine Ansage von Bildungsminister Gordon Hoffmann von der CDU heute früh bei uns hier im rbb24 Inforadio sorgt für Diskussionen. Ist es in Ordnung, verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer künftig im Notfall auch dorthin zu schicken, wo der Lehrkräftemangel am größten ist? Zumindest auf Zeit? Für die einen ist das offenbar ein legitimes Mittel, für andere schlicht indiskutabel. Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst berichtet.
Rund 2% der Unterrichtsstunden sind im vergangenen Schuljahr in Brandenburg ersatzlos ausgefallen. Klingt insgesamt nicht viel, aber an einzelnen Schulen liegen die Zahlen deutlich höher. Und auch fachfremde Vertretungsstunden könnten zu Wissenslücken führen, befürchtet Brandenburgs CDU-Bildungsminister Gordon Hoffmann.
Es mag einzelne Schulen geben, wo es uns nicht gelingt, die Stundentafel so abzusichern, wie sie im Plan steht. Da werden wir darüber reden müssen, dass wir zum Teil die Zusatzausstattung, also zusätzliche Stunden für Teilungsunterricht, für Förderunterricht, dass wir das leider nochmal kürzen müssen. Im Ausnahmefall überlegen wir sogar, dass es dann die Möglichkeit gibt, dass einzelne Schulen von der Stundentafel abweichen dürfen.
Doch das sei weder im Interesse der Lehrkräfte noch der Eltern oder Schüler, so Günter Fuchs von der Lehrergewerkschaft GEW.
Es ist gut, dass der Minister das ansagt und dass er das auch beschreibt, aber wir brauchen am Ende Lösungsansätze. Und die Frage, dass wir vor einem noch schwierigeren Schuljahr stehen, wo mehr Schülerinnen und Schüler in die Schulen kommen, ist ja nicht unbekannt. Trotzdem reichen die Stellen nicht aus. Das heißt also, wir sind in einer schwierigen Situation. Es ist schon so, dass natürlich die Absicherung der Stundentafel absolute Priorität haben muss.
Damit der Kernunterricht weiter überall abgesichert ist, könnten Lehrkräfte, vor allem aus Berlin-nahen Regionen, künftig aufgefordert werden, zeitweise an Schulen zu wechseln, wo es an Lehrkräften für die Kernfächer mangelt.
Das machen wir natürlich in erster Linie basierend auf Freiwilligkeit. Aber wenn sich da gar niemand findet, dann wird man vielleicht auch zu dem Mittel greifen müssen, dass man die Leute von Amts wegen umsetzt.
Matthias Knoll vom Landeselternrat ist skeptisch. Er glaubt nicht, dass sich viele Lehrerinnen und Lehrer freiwillig für einen Schulwechsel melden werden, wenn auch auf Zeit.
Wenn da irgendwie eine Familie sich eingerichtet hat und plötzlich dann mehrere Kilometer zum Schulstandort fahren muss, eine kleine Familie ist, lässt sich das auch nicht so einfach bewerkstelligen. Also es sind meistens die, die nicht so lange im Schuldienst sind. Es sind die jungen Lehrer, die dann schon gerade dabei sind, Familie zu gründen. Also sehen wir nicht als positiv an.
Auch für den Bildungsminister wäre die Umsetzung von Lehrkräften nur das letzte Mittel. Erstmal wollen die Schulämter versuchen, bis zum Schulstart Ende August möglichst alle freien Stellen zu besetzen.
Aus Potsdam war das Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst. Jetzt ist das Schuljahr also geschafft. Gleichzeitig laufen aber im Hintergrund schon die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr. An einigen Berliner Sekundarschulen ist die Nachfrage nach Plätzen aber größer als das Angebot. An manchen Gymnasien wiederum sind noch Plätze frei. Besonders im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist das so. Die Bezirksschulstadträtin hatte daher vorgeschlagen, das Waldgymnasium in eine Sekundarschule umzuwandeln. Für diesen Vorschlag bekam sie allerdings Gegenwind, wie rbb24-Landespolitik-Reporterin Kirsten Buchmann berichtet.
An vielen Berliner Sekundarschulen wird es eng. Sie versuchten angesichts des Bedarfs zusätzliche Plätze zu schaffen, sagt der Vorsitzende des Landeselternausschusses Norman Heise.
Indem man Räume noch optimaler befüllt oder tatsächlich die Klassen dann wirklich so vollquetscht, dass dann wirklich bis zum Maximum alles belegt ist, was man belegen kann.
Zugespitzt hat sich die Situation im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Für die neuen siebten Klassen an Sekundarschulen im Bezirk meldeten sich laut Bezirksschulstadträtin Heike Schmidt-Schmelz 144 Schülerinnen und Schüler mehr an, als es Plätze gibt. In insgesamt 8 zusätzlichen Klassen an Sekundarschulen will der Bezirk sie auffangen. Für die SPD-Politikerin Schmidt-Schmelz steht allerdings fest, darüber hinaus könnten in Zukunft keine weiteren zusätzlichen Sekundarschulklassen geschaffen werden.
Wenn man neue Klassen eröffnen möchte, braucht man Klassenräume und die haben wir einfach nicht.
Spätestens zum Schuljahr 2027/28 müsse der Bezirk so aufgestellt sein, dass keine zusätzlichen Sekundarschulklassen eingerichtet werden müssten, sagt die Politikerin. Sie hatte angesichts rund 160 freier Gymnasialplätze im Bezirk den Plan geäußert, das Waldgymnasium künftig in eine Sekundarschule umzuwandeln. In der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf erhielt sie allerdings von CDU und FDP Gegenwind. Das Bezirksamt wird von der BVV mit einem Antrag aufgefordert, zunächst von der Umwandlung des Waldgymnasiums abzusehen. Wobei Heike Schmidt-Schmelz findet:
Der BVV-Beschluss sagt ja letztendlich nur, dass ich a. alle beteiligen soll, bevor ich mich entscheide, und b. auch die Politik entscheiden soll. Und das ist geltendes Schulgesetz und damit gehe ich natürlich sehr gerne um.
Mit der Senatsbildungsverwaltung seien nun verschiedene Prüfaufträge vereinbart, sagt die Bezirkspolitikerin. Sprich, ob ein anderer Standort für eine neue Sekundarschule im Bezirk geeignet ist. Ein Gymnasialstandort soll nicht die Lösung sein, betont Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch.
Es wird nicht zur Umwandlung einzelner Schulstandorte kommen.
Denn Charlottenburg-Wilmersdorf versorge seit Jahren auch Schülerinnen und Schüler aus anderen Bezirken, wie etwa aus Pankow, mit Gymnasialplätzen, argumentiert die CDU-Politikerin. Auch an Gymnasien gäbe es übervolle Klassen, daher helfe es nur, neue Schulplätze zu bauen.
Kirsten Buchmann aus der Redaktion rbb24 Landespolitik war das. In Berlin-Lichterfelde ist heute Morgen ein totes Baby entdeckt worden, mitten in einem Wohngebiet. rbb24-Inforadio-Reporter Felix Leitmeier ist nach dem erschütternden Fund in Lichterfelde gewesen. Er hat sich ein Bild von der Situation gemacht und unter anderem mit der Polizei über den Vorfall gesprochen.
Eine kleine Wiese in einem Hinterhof zwischen Hochhäusern in der Thermometersiedlung in Berlin-Lichterfelde. Hier ist am Mittag alles weiträumig mit Flatterband abgesperrt. Mitarbeiter von Polizei und Gerichtsmedizin, teilweise mit weißer Schutzkleidung, untersuchen den Fundort, sichern erste Spuren. Denn dort wurde, einige Stunden zuvor, am Morgen ein totes Neugeborenes gefunden. Ein Passant hatte den Notruf gewählt, erklärt Polizeisprecher Florian Naht am Mittag.
Das lag ja hier in der Öffentlichkeit, auf dem Rasen sozusagen vor diesem Haus, und deshalb haben das natürlich alle sehen können. Das ist natürlich für alle eine total belastende Situation. Wir haben deshalb auch die Notfallseelsorger hier zum Ort geholt, weil sowohl Zeugen als auch mögliche Anwohner hier eventuell doch tatsächlich unter dem Eindruck dieser Auffindesituation in der Öffentlichkeit stehen.
Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Säuglings feststellen können. Nach Angaben der Polizei sei das Kind erst kurz zuvor geboren worden. Wie das Kind gestorben ist bislang unklar. Auch die Frage, ob es bereits tot war, als es auf der Wiege abgelegt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, erklärt der Polizeisprecher.
Die genauen Umstände sind uns natürlich noch nicht bekannt. Wir haben deshalb die Kriminaltechnik hier zum Ort geholt. Wir sind hier derzeit dabei, intensiv forensische Spuren natürlich zu sichern, um nachher das Ganze so puzzleähnlich zusammensetzen zu können und dann auch aus den Analysen unserer Spuren hier möglicherweise Rückschlüsse ziehen zu können. Deshalb haben wir auch die Mordkommission hier zum Ort für die Ermittlungen geholt.
Während die Ermittler Spuren sichern, stehen immer wieder Anwohner vor den Absperrungen. Viele sagen, sie haben nichts von dem Vorfall mitbekommen und wundern sich, dass die Zugänge zu ihren Häusern gesperrt sind, überall Polizeiautos stehen. Die Polizei hofft, dass Menschen aus der Wohnanlage wichtige Hinweise geben können, sagt Sprecher Naht.
Wir müssen jetzt erstmal die Gesamtumstände jetzt hier erhellen und natürlich ermitteln, wer ist die Kindsmutter und wie ist es zu so einem fatalen Ereignis hier gekommen, dass wir hier von einem Leichnam eines Neugeborenen sprechen. Das ist jetzt die Hauptaufgabe der Mordkommission, die das jetzt hier akribisch ermittelt.
Beamte waren am Mittag auch im Haus an der Wiese unterwegs. Sie suchten nach Zeugen und nach den Eltern des Kindes. Wenn die Tatortarbeit abgeschlossen sei, werde man intensiv Personen befragen und eventuell auch über Aushänge in der Gegend nach Zeugen suchen, erklärte die Polizei.
Der Beitrag war das von rbb24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren. In der ARD Sounds App.